Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind. Am Ende dieses Tages beschäftigt uns der amerikanische Patient.
Over the past 24 hours, the president has continued to improve. He's met or exceeded all standard hospital discharge criteria. He'll receive another dose of Remdesivir here today. And then we plan to get him home.
Der Leibarzt von Donald Trump sagte gerade, dem Covid-kranken Präsidenten gehe es immer besser. Er sei bereit, das Krankenhaus zu verlassen. Trump macht auch im Krankenhaus weiter unerlässlich Wahlkampf. Wir schalten gleich nach Washington. Nicht mehr als 700 Euro im Monat für Pflege in Heimen. Das ist die Idee des Bundesgesundheitsministers. Aber wem nutzt dieser Pflegekostendeckel wirklich? Wir berichten über den Vorschlag und die Kritik daran. Der Bundesarbeitsminister fordert ein Recht auf Homeoffice und schon werden Befürchtungen laut, da komme ein Bürokratiemonster. Wir sprechen hier mit einem Experten darüber, wie es in Deutschland generell um Innovationen bei Arbeitsmodellen bestellt ist. Es gibt viele Erzählstränge, die Korrespondentinnen und Korrespondenten in Washington in den vergangenen Tagen aufgegriffen haben. Es ist ja nicht nur so, dass ein über 70-jähriger US-Präsident kurz vor der Wahl an dem Virus erkrankt ist, das gerade die ganze Welt umkrempelt. Weil Donald Trump kein Präsident wie jeder andere ist, fährt er trotz Virus im Auto spazieren, er twittert aus dem Krankenhaus und er ist einer von inzwischen vielen Infizierten im Weißen Haus, in das er jetzt offenbar zurückkehren will. Und deshalb schalten wir auch direkt zu unserer US-Korrespondentin Doris Simon. Frau Simon, es sieht ja alles danach aus, als wolle Trump das Krankenhaus heute noch verlassen. Was ist denn über seinen aktuellen Gesundheitszustand gesichert?
Ja, was die Ärzte gesagt haben, ist, dass es ihm deutlich besser geht. Sie haben aber auch gesagt, er sei noch nicht ganz aus dem Schneider. Er habe in den letzten 72 Stunden kein Fieber mehr gehabt, habe auch keine Sauerstoffgaben mehr gebraucht, also weise normale Sauerstoffwerte auf. Und sein Leibarzt Sean Conley hat gesagt, er erfülle insgesamt alle Kriterien für eine Entlassung. Er sei wieder da. Klingt gut. Man muss aber dazu wissen, dass der Präsident am liebsten gestern schon ins Weiße Haus zurückgegangen wäre. Und man muss auch dazu wissen, dass die Ärzte bei diesem Pressestatement vor dem Walter Reed Militärhospital nicht alle Fragen beantwortet haben, vor allem einige kritische nicht.
Ja, man muss ja durchaus auch fragen, was auf politische Gründe für diese Entlassung vor den medizinischen hindeutet.
Ja, für Präsident Trump gilt das, was auch Präsidenten vor ihm so gesehen haben, krank ist gleich schwach. Und so möchte der Präsident nicht dastehen. Er ist mitten in einem heftigen Wahlkampf. Nach Aussagen von Leuten, die ihm nahestehen, fällt es ihm sehr schwer zuzusehen, dass ausgerechnet Joe Biden jetzt Wahlkampfauftritte draußen im heftig umkämpften Bundesstaat Florida absolviert. Er scheint auch Probleme damit zu haben, dass so viel über seinen Vizepräsidenten Mike Pence, einen äußerst loyalen Vizepräsidenten übrigens, geredet wird, der jetzt viele der Veranstaltungen und Verpflichtungen von Donald Trump übernommen hat. Er möchte selber wieder raus. Er möchte zu seinen Anhängern. Das gibt ihm Kraft. Seine Anhänger wollen das. Und das steht für den Präsidenten offenbar über allem anderen. Denn man muss sich erinnern, er ist unter starken Medikamenten. Er hat am Anfang einen Antikörpercocktail, der experimentell ist, bekommen. Er nimmt jetzt Remdesivir, ein noch nicht zugelassenes antivirales Medikament. Er hat ein Steroid bekommen. All das zusammen, das sind wirklich, wirklich schwere Medikamente. Und jetzt geht er zurück ins Weiße Haus und man weiß noch nicht mal, ob er überhaupt nur in seinen Wohnräumen bleibt. Das Weiße Haus hat ja verschiedene Bereiche, oder ob er auch wieder zurück will ins Oval Office. Das haben seine Ärzte nämlich auch nicht beantworten wollen. Eigentlich müsste er natürlich strenge Quarantäne einhalten, aber nachdem man das gestern gesehen hat mit seiner kurzen Spritztour, Sie haben es erwähnt, vor seinen Anhängern vor dem Krankenhaus, weiß man gar nicht, ob er das macht. Und das hat natürlich nicht nur Konsequenzen für ihn, sondern für ganz viele Mitarbeiter auch im Weißen Haus. Das Weiße Haus ist ja inzwischen ein Hotspot.
Ja, er twittert ja auch inzwischen wieder heute und es ergibt sich als jetzt erfahrener Covid-Patient. Was ist denn da seine Botschaft mitten im Wahlkampf?
Ja, die Botschaft hat ganz viele Menschen hier fassungslos, bis wütend zurückgelassen heute. Er hat heute Morgen eine Reihe von Tweets abgesetzt, vor allem dazu, was er und seine Regierung erreicht haben. Heute Nachmittag, als er seine eigene Entlassung ankündigte, übrigens bevor die Ärzte sich dazu äußerten, hat er geschrieben: Ich fühle mich richtig gut, habt keine Angst vor Covid, lasst Corona nicht euer Leben dominieren. Wir haben unter meiner Führung großartige Medikamente und Wissen entwickelt. Ich fühle mich besser als vor 20 Jahren. Wie gesagt, das hat hier nicht nur in den sozialen Netzwerken Menschen einfach sprachlos gemacht oder entsetzt. Denn natürlich bekommt niemand solche medizinische Versorgung wie der Präsident. Es bekommt auch niemand alle diese Medikamente auf einmal. Und der Satz macht natürlich umso fassungsloser, wenn man sieht, dass bald 210.000 US-Bürger an einer Corona-Infektion gestorben sind und wahrscheinlich leider noch viele mehr folgen werden. Wie sollen da Menschen reagieren, die Angehörige verloren haben, die nicht die Spitzenversorgung wie der Präsident genießen? Oder diejenigen, die unter den 7 Millionen Corona-Infizierten in den USA dauerhafte Schäden erlitten haben durch die Infektion? Lasst Corona nicht euer Leben dominieren. Das ist für viele die Aussage, dass der Präsident immer noch nichts begriffen hat.
Danke nach Washington für diesen aktuellen Bericht an Doris Simon. Das Thema Pflege betrifft wirklich viele Menschen in diesem Land. Alte oft ganz direkt, aber auch Angehörige, die sich nicht nur mit darum kümmern, sondern auch, weil sie im Zweifel mit bezahlen müssen. Eine große Sorge ist, dass am Lebensende nicht genug Geld da ist, damit es reicht für gute Pflege, ohne dass die Angehörigen mit Hunderten, manchmal Tausenden Euro im Monat einspringen müssen. Ein Vorschlag des Bundesgesundheitsministers sorgt deshalb für Aufhorchen. Er will die Beiträge bei 700 Euro deckeln. Johannes Kuhn berichtet.
Jeden Monat maximal 700 Euro und das höchstens 36 Monate lang. Mehr Eigenanteil sollen Pflegebedürftige oder ihre Angehörigen für die stationäre Pflege nicht mehr aufbringen müssen. Zuletzt war der Eigenanteil im Schnitt auf fast 800 Euro gestiegen. Der Pflegedeckel sei eine Abwägung gewesen, so CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn.
Bis zu 25.000 Euro maximal ist viel Geld. Gibt gleichzeitig aber angesichts dessen, was heute gilt, nämlich gar keine Grenze und auch gar keine zeitliche Begrenzung, dann eine faire Balance zwischen Sicherheit und auch der Eigenverantwortung, die in der Pflegeversicherung auch finanziell weiterhin angezeigt ist.
Spahn will die Änderungen noch in dieser Legislaturperiode umsetzen. Und er rechnet auch mit Widerstand, dürfte dabei vor allem aber seine eigene Partei im Sinn haben. Denn der Pflegedeckel ist eigentlich ein Vorschlag des Koalitionspartners, der nun über die Höhe und Einkommenskopplung diskutieren möchte, so die SPD-Pflegebeauftragte Heike Behrens.
Die Summe von 700 Euro, die er genannt hat, das nutzt im Grunde nur Pflegebedürftigen in wenigen Bundesländern, wo schon heute die Sätze für die reine Pflege deutlich höher sind.
Wenig überzeugt zeigt sich die Opposition. Die Deckelung kostet 6 Milliarden Euro. Das Geld soll zum großen Teil aus dem Bundeshaushalt kommen. Die FDP-Pflegeexpertin Nicole Westig unkte deshalb am Morgen im Deutschlandfunk.
Wer sagt uns denn, dass es bei den 6 Milliarden bleibt? Das, was er jetzt anstrebt, sieht meiner Meinung nach doch deutlich nach einem dauerhaften Steuerzuschuss ein. Und da darf man schon die Frage stellen, wer soll das dauerhaft finanzieren?
Während die FDP mehr private Vorsorge einführen will, geht der Vorschlag der Linken in die komplett andere Richtung. Eine Pflegevollversicherung soll die reinen Pflegekosten vollständig abdecken. In diese Versicherung müssten dann aber auch alle einzahlen. Auch 700 Euro Pflegedeckel bedeutet für viele Rentner ein Armutsrisiko, argumentiert die linken Gesundheitspolitikerin Pia Zimmermann am Mittag im Deutschlandfunk. Die Pflegekosten selbst seien zudem nur ein Teil der monatlichen Gesamtrechnung.
Es gibt ja zwei Kostenbereiche, nämlich einmal der einrichtungseinheitliche Eigenanteil, der finanziert worden ist. Nur darauf beziehen sich ja die 700 Euro. Und das andere, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten, die, wenn sie steigen, ja auch den Bewohnerinnen und Bewohnern aufgebürdet wird, das ist davon völlig unbenommen.
Der monatliche Gesamteigenanteil liegt im Schnitt inzwischen bei mehr als 2.000 Euro pro Monat. 450 Euro davon sind umgelegte Investitionskosten. Pflegepolitiker unterschiedlichster Parteien fordern, dass die Bundesländer Heime bei Investitionen unterstützen. Das Sozialgesetzbuch sieht dies sogar vor, allerdings nicht verbindlich. Verbraucherschützer und Sozialverbände begrüßen deshalb im Grundsatz die Pläne, zweifeln aber an echter Entlastung. Spahns Konzept habe zudem einige Lücken, so VdK-Präsidentin Verena Bentele.
Ein weiteres Problem, das wir eben sehen, dass für die ambulante Pflege noch überhaupt keine Antworten gegeben werden. Und das, obwohl eben die Pflege im ambulanten Bereich sich ja auch sehr auf das Einkommen und auch die Pflegesituation der pflegenden Angehörigen niederschlägt und die Pflege dort eben durch die Eigenanteile nicht verbessert wird.
Jens Spahns geplante Pflegereform sieht noch zwei weitere Punkte vor. Wer zu Hause gepflegt wird, soll für Kurzzeitpflege und Urlaubsvertretungen für Verwandte ein Budget erhalten, also flexibler agieren können. Und Pflegeheime sollen künftig nur noch dann Leistungen mit der Pflegeversicherung abrechnen können, wenn sie ihre Mitarbeiter nach Tarif bezahlen.
Das war ein Beitrag aus Berlin von Johannes Kuhn. Der Begriff Homeoffice hat Potenzial, zu einem Wort des Jahres zu werden. Für viele Menschen ist es eine willkommene Erleichterung, weil der Weg zur Arbeit wegfällt, weil Dinge flexibler organisiert werden können oder weil man bei kleinstem Halskratzen keine Angst haben muss, jemanden im Büro anzustecken. Viele Arbeitgeber haben sich aber lange schwer getan damit, zum Beispiel, weil sie die Arbeitszeiten nicht klar kontrollieren konnten. Mit einem Gesetzentwurf will der Bundesarbeitsminister dem Homeoffice Auftrieb geben. Caroline Born berichtet.
Im Juli und August hat rund ein Drittel der Beschäftigten im Homeoffice gearbeitet. Fast 90% von ihnen seien zufrieden gewesen, so eine Studie des Bundesarbeitsministeriums. Das Arbeiten von zu Hause sei während der Corona-Pandemie ein ungeplanter Großversuch gewesen, sagt Arbeitsminister Hubertus Heil im Deutschlandfunk.
Für die meisten Menschen heißt mobiles Arbeiten mehr Zeit für Familie, weniger Stress und auch weniger Stau, also Kurzarbeit, die zum Leben passt.
Wo mobiles Arbeiten möglich sei, sollten Beschäftigte diese Möglichkeit auch über die Krise hinaus haben, so der SPD-Politiker. Sein Gesetzesentwurf sieht einen Rechtsanspruch auf mindestens 24 Tage mobiles Arbeiten im Jahr vor, sofern sich die Tätigkeit dafür eigne und keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen. Die 24 Tage sind für Heil eine Untergrenze. Arbeitgeber und Beschäftigte könnten sich darüber hinaus auf mehr mobiles Arbeiten verständigen. Scharfe Kritik am geplanten Homeoffice-Gesetz kommt vom Koalitionspartner, vor allem aus dem Wirtschaftsflügel der Union. Der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsbundestagsfraktion, Christian von Stetten, sagte der dpa, die SPD solle den Bürgerinnen und Bürgern keinen Unsinn erzählen. Auch in Zukunft werde der Arbeitgeber entscheiden, wo die von ihm bezahlte Arbeitsleistung zu erbringen ist. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, weist in der Rheinischen Post darauf hin, dass viele mittelständische Betriebe derzeit ums Überleben kämpfen. Neue Auflagen seien das Letzte, was Arbeitgeber gebrauchen könnten, so Linnemann. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt lehnt Heils Gesetzesvorhaben als nicht zielführend ab. Wichtiger sei mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit, so Dobrindt in der Bild-Zeitung. Er sagte, die CSU wolle weg vom 8-Stunden-Tag hin zu einer Flexi-Woche mit einer Wochenhöchstarbeitszeit. Ähnlich die Forderungen der FDP. Auch deren Arbeitsmarktexperte Johannes Vogel spricht sich im ZDF für eine generelle Reform der Arbeitszeitregelungen aus.
Niemand soll mehr arbeiten oder weniger Pausen machen, aber die Einteilung muss freier sein, ohne dass die Menschen wie heute faktisch illegal agieren.
Heil hingegen mahnt an, ein Arbeitszeitgesetz sei dafür notwendig, die Beschäftigten vor der Entgrenzung der Arbeit zu schützen. Sein Gesetzentwurf sieht vor, dass Arbeitgeber dafür Sorge tragen müssen, dass Beschäftigte im Homeoffice die gesamte Arbeitszeit vollständig erfassen. Andernfalls drohen Bußgelder bis zu 30.000 Euro. Linken und Grünen geht der Vorschlag indes nicht weit genug. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund hält die Pläne für unzureichend. 24 Tage mobile Arbeit im Jahr, also einen Tag alle zwei Wochen, sind für DGB-Chef Rainer Hoffmann zu wenig.
Wenn wir ernsthaft eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreichen wollen, wenn Menschen mehr Zeitsouveränität erhalten sollen, dann sind ein Tag alle 14 Tage Anspruch auf Homeoffice ein bisschen spärlich.
Trotz der Kritik äußert sich Heil zuversichtlich, seine Gesetzesinitiative durch den Bundestag zu bringen. Der Entwurf geht nun erst einmal in die Ressortabstimmung.
Ja, und was sagt das eigentlich aus, wenn die Politik die Arbeitgeber zu neuen Arbeitsmodellen treibt? Das habe ich vor der Sendung mit Professor Werner Eichhorst besprochen. Er ist Arbeitsmarktexperte am privaten Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit in Bonn. Meine erste Frage an ihn: Ein Recht auf Homeoffice, ist das überfällig?
Ja, also das Recht auf Homeoffice kann auf jeden Fall dazu beitragen, dass in bestimmten Fällen, wo Arbeitgeber sich jetzt vielleicht auch trotz der Erfahrung der letzten Monate immer noch so ein bisschen weigern, hier diese Möglichkeit einzuräumen, dass dort gerade die Verhandlungsmacht eben der Beschäftigten ein Stück weit gestärkt wird. Ich glaube jetzt allerdings nicht, dass der Rechtsanspruch aufs Homeoffice jetzt zu massiven Auseinandersetzungen auf der betrieblichen Ebene führen wird. Deutschland folgt hier im Grunde auch so ein bisschen den Erfahrungen anderer Länder, wo es solche Regelungen auch schon gibt.
Warum glauben Sie, dass sich die Arbeitgeber da gar nicht so sehr auf die Hinterbeine stellen, weil sie auch aus den vergangenen Monaten gelernt haben, dass man gar nicht so viele Bedenken haben muss?
Ja, das spielt auf jeden Fall mit rein. Also insgesamt sind die Erfahrungen ja mit dem Homeoffice, das ja quasi als erzwungenes Großexperiment jetzt so seit März praktiziert worden ist, insgesamt positiv, also bei den Beschäftigten. Aber auch bei den Unternehmen, also viele Formen der Zusammenarbeit lassen sich durchaus auch digital organisieren. Auch die Kommunikation muss nicht zum Stillstand kommen oder die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten muss auch nicht unbedingt leiden, also sondern es kann auch sogar steigen. Teilweise werden ja auch längere Arbeitszeiten beobachtet, weil auch beispielsweise Pendelphasen einfach wegfallen. Also das sind durchaus einige positive Aspekte, auf die wir uns hier beziehen können. Aber was auch klar ist, sozusagen ausschließliches und überwiegendes Arbeiten im Homeoffice ist also weder von der Mehrheit der Unternehmen noch von den Beschäftigten überwiegend gewünscht, sondern so ein gewisser Wechsel, insbesondere eben auch nach individuellen Vorlieben und Präferenzen.
Weil den Menschen dann auch mal fehlt, dass sie mit den Kolleginnen und Kollegen direkt sprechen können.
Genau, und das ist auf jeden Fall auch wichtig so für eine, ja, so mehr informelle Kommunikation, die eben so nebenbei passiert in der Kaffeeküche oder in der Pause oder so auf dem Weg, auf dem Flur, auf dem Korridor, auf dem Weg zur Kantine und so weiter. Hm. Das fällt ja alles so ein bisschen im Homeoffice weg.
Ja, Homeoffice ist ja nun wahrlich keine Innovation aus dem Jahr 2020. Also die Technologien dafür, die stehen längst bereit. Und es war ja auch in der Pandemie möglich, das innerhalb von wenigen Wochen, manchmal sogar Tagen, zu etablieren. Da drängt sich ja schon die Frage auf, ob man sich da jetzt auf die Schulter klopft für ein Format, das eher von gestern ist und das längst etabliert sein könnte.
Also es ist ja inzwischen auch weitgehend etabliert und ich glaube auch, dass viele Unternehmen und auch viele Beschäftigte da jetzt schon auch ohne Rechtsanspruch nicht mehr weit dahinter zurückfallen werden. Wie ich schon sagte, es wird in einzelnen Fällen vielleicht noch gewisse Vorbehalte auf der Arbeitgeberseite geben und da kann dieser Rechtsanspruch dabei helfen, jetzt vielleicht eben Homeoffice nicht nur als Übergangslösung zu sehen oder als Krisennotfallplan, sondern durchaus als normalen Bestandteil der Arbeitswelt. Dort sehe ich sozusagen am ehesten eine Wirkung eines solchen Rechtsanspruchs.
Sie haben jetzt die Bedenken erwähnt. Sind teilweise dann auch die Hürden zu hoch, wenn man auf die praktische Handhabung schaut? Also hat eigentlich Corona gezeigt, dass man viel pragmatischer dann doch vieles möglich machen kann, ohne tausende Voraussetzungen wie Dienstcomputer oder Handy oder ganz, ganz hohe Datenschutzhürden?
Ja, sicher. Also diese schnelle Umstellung auf das Homeoffice so in etwa für etwa 30% der Beschäftigten, 35% so ab März. Das hat sicher auch ein Stück weit nur deshalb funktioniert, weil man sich da jetzt gar nicht groß hat Gedanken machen können und weil man einfach auch improvisieren musste, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Gleichwohl kann man ja nochmal drüber nachdenken, was es sich vielleicht lohnt, da zu regeln, also insbesondere im Bereich der technischen Ausstattung, vielleicht auch doch in gewissem Maße auch nochmal zu schauen, was ist mit Datenschutz, was ist mit dem Arbeitsschutz, mit der Unfallversicherung oder auch mit der Arbeitszeit. Also das sind durchaus Aspekte, die man jetzt bei etwas mehr Zeit und etwas mehr Erfahrungen durchaus nochmal bedenken sollte.
Was sagt das denn aus Ihrer Sicht über die Arbeitskultur in Deutschland aus, dass das jetzt sozusagen staatlich verordnet werden soll? Also Stichwort Vertrauen, Innovation, Flexibilität.
Also es ist ja jetzt keine Verordnung, ja. Und also dieser
Anspruch, das war jetzt auch in Anführungszeichen.
Der Anspruch ist ja sozusagen erstmal nicht unbedingt, sondern hängt eben auch davon ab, ob betriebliche Gründe dagegen sprechen. Ich glaube auch nicht, dass der sozusagen jetzt wirklich zu Rechtsstreitigkeiten führen wird, sondern da werden dann doch eher nicht in der Praxis funktionierende Lösungen gefunden werden. Und es geht jetzt hier auch erstmal nur um 2 Tage im Monat. Also das ist ja doch durchaus begrenzt. Ich denke, vieles wird sich im Wesentlichen auf der betrieblichen Ebene oder auch in Betriebsvereinbarungen oder auch in Tarifverträgen regeln lassen. Und das sollte dort auch im Wesentlichen getan werden, sodass ich da insgesamt sehe, es gibt eine Aufweichung dieser sogenannten Präsenzkultur. Ja, über die wurde ja auch viel gesprochen so in den letzten Jahren. Die war ja auch für Deutschland eher typisch. Also diese Anwesenheit und vielleicht auch die Verbindung eben von Anwesenheit im Betrieb mit der Idee, dass dort eben besonders produktiv gearbeitet werden kann oder eben auch ausschließlich sozusagen unter Aufsicht gearbeitet werden kann. Das hat sich deutlich relativiert, weil eben die Unternehmen jetzt auch schon gesehen haben, dass es eben auch anders geht. Insofern hat jetzt auch die Erfahrung der letzten paar Monate schon zu einer deutlichen, sag ich mal, Modernisierung oder Öffnung der Arbeitskultur geführt.
Fakt ist aber auch, dass es eine Pandemie dazu gebraucht hat. Sind Unternehmen flexibel und innovativ genug in Deutschland?
Ja, manche auf jeden Fall. Es gab ja durchaus auch Homeoffice schon in einigen Unternehmen oder in vielen Unternehmen für bestimmte Gruppen auch, vielleicht eher auch ein bisschen als Privileg für manche Gruppen von Beschäftigten. Das hat sich jetzt durch die Pandemie natürlich ausgebreitet und das war jetzt vielleicht auch so ein bisschen ein Lernprozess auf beiden Seiten, den es ohne diese Veränderung oder diesen Schock eben gar nicht gegeben hätte. Aber darauf kann man durchaus aufbauen und eben daraus lernen, das in einer verträglichen Form für beide Seiten dann eben auch für die Zukunft beizubehalten. Es ist ja auch nicht so, dass das Homeoffice nur positiv wäre. Es kann ja auch dazu führen, dass es eben so eine Entgrenzung der Arbeit gibt, so im privaten Umfeld, dass es auch dann auch vielleicht ein bisschen Stress gibt. Also es erhöht auf jeden Fall die Anforderungen an die Selbstorganisation der Beschäftigten, die sich eben räumlich und zeitlich irgendwie auch auf die Arbeit konzentrieren müssen in ihrem privaten Umfeld. Also das sind durchaus Anforderungen, mit denen man klarkommen muss und das gelingt auch nicht jedem gleichermaßen gut. Also das sind durchaus einige Hürden auch auf der individuellen Ebene oder in der praktischen Handhabung dann weiterhin zu berücksichtigen.
Herr Eichhorst, vielen Dank für das Interview heute Abend bei uns im Deutschlandfunk. Ja.
Gerne, vielen Dank, Frau Schweitzer.
Das war Professor Werner Eichhorst. Er ist Arbeitsmarktexperte am privaten Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit in Bonn. Das deutsche Parlament soll kleiner werden. Das ist das Ziel der Wahlrechtsreform. Nach langem Hin und Her hatte die Koalition einen Gesetzentwurf zur Änderung des Wahlrechts vorgelegt. Aber Experten scheinen wenig begeistert zu sein. Bei einer Anhörung im Bundestag haben einige jetzt kaum ein gutes Haar am Entwurf gelassen. Gudula Goethe berichtet.
Nach dem Willen der Koalition soll es eine Art Befreiungsschlag werden. Jahrelang, während dieser und der letzten Legislaturperiode, hatten sich die Fraktionen nicht auf ein neues Wahlgesetz einigen können. Vor wenigen Wochen dann durchschlugen CDU/CSU und, wohl unwillig, auch die SPD den Knoten. Am Donnerstag soll das neue Recht im Bundestag beschlossen werden. Mit dem Ziel, das Parlament nicht noch weiter anwachsen zu lassen. Die Opposition lehnt den Entwurf als ungeeignet und ungerecht ab. Am Vormittag in der öffentlichen Anhörung im Innenausschuss des Bundestages fiel auch das Zeugnis fast aller geladener Wissenschaftler vernichtend aus. 598 Parlamentssitze sieht das Gesetz bisher an sich vor. Nach der letzten Wahl wurden daraus durch die Mechanismen der Verrechnung 709. Der Wahlrechtsexperte der Bertelsmann Stiftung, Robert Fehrkamp, warf den Regierungsfraktionen vor, dagegen schon gar nichts mehr tun zu wollen.
Das zeigt die Gewöhnungseffekte übergroßer Bundestage. Das zeigt auch, je größer das Problem, umso geringer wird die Chance, es zu lösen.
Schlimmer noch, selbst dieses niedrig gesteckte Ziel könne der Gesetzentwurf wohl nicht erreichen. Fehrkamp glaubt mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht. So oder so ähnlich sehen es die 7 geladenen Sachverständigen. Nur der Heidelberger Staatsrechtler Bernd Jeschik hofft auf um die 100 Abgeordnete weniger.
Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass tatsächlich bei Verschiebungen im Ergebnis wieder Hausgrößen erreicht werden, wie wir sie jetzt haben, also im knappen, eventuell sogar etwas mehr 700er Bereich. Allerdings ist das kein gravierender Nachteil, weil die Funktionsfähigkeit des Bundestages ja tatsächlich auch mit 700 Abgeordneten offenbar noch gesichert ist.
Die Materie ist hochkompliziert, so kompliziert, dass einige schon darin ein Verfassungsproblem sehen. Die unterschiedliche Bewertung kommt wohl dadurch zustande, dass der Verkleinerungseffekt erst eintreten kann, wenn es weniger Wahlkreise gibt. Und das ist nicht für die nächste, sondern erst für die übernächste Wahl vorgesehen.
Der Entwurf ist leider in keiner Weise in der Lage, seinen Zweck zu erfüllen.
Resümierte denn auch der Politikwissenschaftler und Wahlrechtsfachmann Joachim Behnke nach tausenden Beispielsrechnungen.
Wir können nicht davon ausgehen, dass es mit einer hinreichend großen Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit dazu kommt, dass die Vergrößerung des Bundestags vermieden wird.
Dafür glaubt er, wie fast alle seine Kollegen, würde der Entwurf Gesetz, würde er das Wahlrecht verschlechtern. Für 3 Überhangmandate sollen die anderen Parteien keinen Ausgleich bekommen. Das bringe fast nichts, so die Mehrheit der 7 Experten. Der Preis aber sei hoch. Der Grundsatz, dass jede Stimme gleich viel Gewicht haben soll, werde verletzt. So der Mathematiker unter den Wahlrechtsfachleuten Friedrich Pukelsheim. Sein Vorwurf, die Unionsparteien nehmen Überhangmandate nicht nur in Kauf, wie das bisherige Recht.
Dieser Gesetzentwurf ist so ein bisschen manisch konzentriert darauf, Überhangmandate zu erzeugen.
Daran, dass die Opposition beim Koalitionsentwurf nicht eingebunden ist, erinnerte Robert Fehrkamp. Für ihn ein fundamentales demokratisches Problem.
Wenn Sie die Regeln der Wahl parteipolitisch dauerhaft strittig stellen, das können wir derzeit in den USA beobachten. Davon scheinen wir natürlich noch meilenweit entfernt zu sein. Aber verweist es uns nicht auf die fundamentale Bedeutung eines möglichst breiten gesellschaftlichen und parteipolitischen Konsenses, auch und gerade beim Wahlrecht?
Ein Beitrag von Gudula Geuter und um 23.35 Uhr geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit Kurzberichten des Tages. Der Angriff auf einen jüdischen Studenten vor der Synagoge in Hamburg erschüttert nicht nur die Hansestadt. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer antisemitisch motivierten Tat aus. Ingmar Schmidt berichtet über die Reaktionen.
Regierungssprecher Steffen Seibert sagt in Berlin, der Angriff sei widerwärtig, unabhängig davon, in was für einem Zustand sich der Angreifer befunden habe. Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen sagte nach einem Treffen mit der jüdischen Gemeinde, sie sei zutiefst beschämt, dass ein jüdischer Student attackiert wurde. Die Polizei bestätigte, dass der Angreifer einen Zettel mit einem Hakenkreuz bei sich hatte. Außerdem trug der Deutsch-Kasache eine Bundeswehruniform. In der Wohnung des Mannes in Hamburg Langenhorn wurde ein Computer sichergestellt, so Polizeisprecherin Sandra Leef-Grün.
Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass es vorher schon rechtsextreme Gedanken gab oder möglicherweise er sich auch in rechtsextremen Strukturen bewegt hat. Wir haben ebenso keine Hinweise darauf, dass es Mittäter oder Mitwisser für diesen tätlichen Angriff gestern gab.
Das genaue Motiv des Angreifers bleibt unklar. Ein Haftrichter entschied am Nachmittag, dass der 29-Jährige nicht ins Untersuchungsgefängnis, sondern in eine psychiatrische Einrichtung kommt. Er hatte bereits kurz nach dem Angriff vor der Synagoge einen stark verwirrten Eindruck gemacht.
Die hessische Polizei stuft den Rechtsextremisten Markus H. als sogenannten Gefährder ein. Er ist Mitangeklagter im Verfahren um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Philipp Eckstein.
Einem Gefährder trauen die Behörden jederzeit zu, politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung zu begehen, etwa einen Terroranschlag. Die Klassifizierung als Gefährder beruht auf einer Gefahrenprognose der Polizei. Sie kann also auch erfolgen, bevor jemand eine konkrete Straftat begangen hat. Markus H. wurde vergangene Woche nach mehr als einem Jahr aus der Untersuchungshaft entlassen. Das Oberlandesgericht Frankfurt, das den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke verhandelt, hatte den Haftbefehl aufgehoben. Das Gericht sieht keinen dringenden Tatverdacht mehr wegen Beihilfe zum Mord. Die Bundesanwaltschaft geht hingegen weiter davon aus, dass Markus H. dem Hauptbeschuldigten Stefan E. geholfen hat, Walter Lübcke zu ermorden. Gegen die Haftentlassung will die Anklagebehörde deshalb Beschwerde einlegen. Parallel zum Prozess in Frankfurt laufen nach NDR-Informationen noch weitere Ermittlungen gegen H. wegen des Verdachts der Terrorismusfinanzierung. Der Anwalt von Markus H. wollte sich auf Anfrage nicht äußern.
Ab dem 15. Oktober wird es voraussichtlich neue Regeln für Rückkehrende aus Risikogebieten geben. Das hat Regierungssprecher Steffen Seibert im Anschluss an die Sitzung des sogenannten Corona-Kabinetts bestätigt.
Da wird es zu einer Veränderung kommen. Der Quarantänedauer, die wird bei 10 Tagen dann festgesetzt sein. Es wird möglich sein, mit einem negativen Test nach 5 Tagen diese Quarantänedauer zu verkürzen. Ein Ausnahmekatalog ist, wie bisher auch schon, vorgesehen,
sagt Steffen Seibert, und im Deutschen Bundestag gilt ab morgen eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Tobias Betz.
Zwar tragen viele Abgeordnete bereits Mund-Nasen-Schutz, allerdings wurde die dringende Empfehlung zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz nicht überall beachtet, schreibt die Parlamentsverwaltung im Bundestag. Dabei sei das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich, weil ansonsten die Infektionsgefahr steigen würde. Deshalb habe Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Maske nun zur Pflicht gemacht im Bundestag. Die Maskenpflicht gilt ab Dienstag für alle Räume, einschließlich des großen Plenarsaals. Die Bundestagsabgeordneten dürfen ihre Mund-Nasen-Bedeckung aber am Platz ablegen, steht in Schäubles Anordnung, wenn mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen eingehalten wird. Und wer gerade zum Parlament spricht, darf seine Maske am Rednerpult ebenfalls ablegen. Grobe Verstöße können mit Zwangsgeld von bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Auch eine Geldbuße von bis zu 5.000 Euro ist möglich. Die Maskenpflicht ist zunächst befristet bis zum 17. Januar 2021.
Außenminister Heiko Maas hat sich nach einer virtuellen Libyen-Konferenz der Vereinten Nationen zuversichtlich gezeigt, dass dort schon in einigen Wochen eine Übergangsregierung im Amt sein könnte. Isabel Reifenrath.
Er sehe Grund für vorsichtigen Optimismus, sagte Bundesaußenminister Maas nach einer neuen Runde im sogenannten Berliner Prozess. Man sei der Stabilisierung Libyens einen Kilometer näher gekommen, dies sei aber kein Sprint, sondern ein Marathon. Laut Maas war nun Zeit für eine Bestandsaufnahme, 8 Monate nach der Berlin-Konferenz. Auf ihr hatten sich alle Teilnehmer verpflichtet, das seit Jahren bestehende Waffenembargo für Libyen einzuhalten. Laut der UN sind aber allein zwischen Juli und September rund 100 Flüge und 12 Schiffe mit Waffen in Libyen angekommen. Während die Türkei Libyens Ministerpräsidenten al-Sarraj unterstützt, beliefern Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate seinen Kontrahenten General Haftar. Solange die militärische Unterstützung für die Konfliktparteien weitergehe, gebe es keinen Ausweg aus der militärischen Sackgasse, mahnte Maas. Deshalb habe er die Konferenzteilnehmer heute an ihre Selbstverpflichtung erinnert. Es sei wichtig, dass alle Bemühungen um Frieden unter dem Dach der Vereinten Nationen weiterliefen und die Konfliktparteien unterschiedliche Gesprächsformate nicht ausnutzten, um sie gegeneinander auszuspielen. An der Libyen-Konferenz im Videoformat haben heute 23 Länder teilgenommen, darunter die wichtigsten Unterstützer der Konfliktparteien und internationale Organisationen.
Die US-Börsen haben auf die Nachrichten von Donald Trumps mutmaßlicher Genesung reagiert. Der Dow Jones-Index stieg um 1,7% auf 28.149 Punkte. Meldungen von der Deutschen Börse in Frankfurt hat Dieter Reg.
Erstaunliche Gewinne gab es heute am Aktienmarkt zu vermelden und das ganz besonders im MDAX der mittelgroßen Unternehmen. Ganz vorne dabei der Leasing-Spezialist Kränke mit einem Plus von fast 17%. Das Unternehmen war in der vergangenen Woche wegen Vorwürfen der Bilanzmanipulation stark unter Druck geraten. Kränke sieht sich jetzt nach eigenen Angaben entlastet, weil die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Bestätigungen für den größten Teil der behaupteten Kränke-Bankguthaben erhalten habe. Eine Investorengruppe hatte zuvor behauptet, die Geldbestände von Kränke seien zu hoch angesetzt und ein bedeutender Teil der Liquidität existiere überhaupt nicht. Weiterer Gewinner im MDAX mit gut 14% waren die Papiere von K+S. Der hochverschuldete Dünger- und Salzproduzent steht offenbar vor dem Verkauf seines amerikanischen Salzgeschäfts. Entsprechende Verhandlungen mit einem amerikanischen Unternehmen sind nach Angaben von K+S weit fortgeschritten. Der Verkauf könnte 2,7 Milliarden Euro einbringen. Das wäre mehr als erwartet. Mit dem Geld könnte K+S die eigene hohe Verschuldung senken. Mit gut 11% konnte auch ThyssenKrupp Boden gut machen im MDAX. Der Konzern profitierte von einem positiven Analystenkommentar. Insgesamt verzeichnete der MDAX ein Plus von 1,7%. Der DAX gewann 1,1% und beendete den Handel bei 12.828 Punkten. Im Leitindex waren die in der vergangenen Woche stark gebeutelten Bayer-Aktien mit gut 4% der größte Gewinner. Zudem waren Autowerte von BMW, Daimler und Volkswagen mit einem Plus von jeweils über 2% gefragt.
Das war der Börsenrückblick am Ende unserer Kurznachrichten. Und weil es in Sport aktuell noch offen blieb, der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Über eine Woche dauern die schweren Gefechte im Südkaukasus jetzt schon an. Stepanakert ist die Hauptstadt der nicht anerkannten Republik Bergkarabach. Videos von dort zeigen große Staubwolken und Brände in verschiedenen Stadtvierteln. Die Einwohner suchen Schutz in Bombenkellern. Die Versorgung stockt. Auch in Aserbaidschan und Armenien sollen zivile Ziele angegriffen worden sein. Paulina Milling berichtet.
Die Videos aus Stepanakert zeigen, wie riesige schwarze und braune Rauchwolken über der Stadt in den Himmel steigen. Immer wieder ist Beschuss zu hören. Auf den Aufnahmen sieht man zerstörte Gebäude, ausgeschlagene Fenster. Ein großer Krater tut sich inmitten eines Wohnviertels auf.
Der Russe Anton Jewstratow lebt eigentlich in Jerewan, aber in der Hauptstadt der nicht anerkannten Republik Bergkarabach hat er noch seine Familie. Er sei in Stepanakert zu Besuch gewesen, als der Krieg vor einer Woche losbrach, und erstmal geblieben. In der Stadt ist es schwierig, starker Beschuss. Es gibt keinen Strom, kein Gas, auch kein Internet. Die Situation ist wirklich angespannt. Läden sind unregelmäßig offen. Freiwillige versorgen die Bürger mit Produkten. Auch die Armee bringt Lebensmittel und Bedarfsgüter vorbei. Es gebe auch einige Kantinen, wo man kostenlos warmes Essen bekommt, sagt Jewstratow. Stepanakert sei im Kriegszustand. Entsprechend leer sei es auf den Straßen, beschreibt er die Situation am Telefon. Die Menschen würden es vermeiden, ihre Häuser zu verlassen, und brächten sich bei Fliegeralarm in den Luftschutzkellern in Sicherheit. Der Aggressor, so nennt Jewstratow Aserbaidschan wegen seiner Militäroffensive, greife die Zivilbevölkerung an. Das offizielle Baku sieht sich jedoch im Recht, da das Territorium von Bergkarabach völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört. Präsident Ilham Aliyev lässt keinen Zweifel daran, Bergkarabach militärisch zurückerobern zu wollen. Der aserbaidschanische Soldat vertreibt sie wie Hunde und hisst in den besetzten Gebieten die aserbaidschanische Flagge. Ihre Posten sind in unseren Händen. Wir fahren ihre Panzer. Doch wer welche Gebiete unter seine Kontrolle gebracht hat, ist schwer zu überprüfen, wie auch die genauen Zahlen der Opfer. Dutzende Zivilisten auf allen Seiten sollen getötet worden sein. Aserbaidschan wirft der Gegenseite ebenfalls vor, zivile Ziele anzugreifen. Es sollen mehrere Städte beschossen worden sein. Die Regierung der nicht anerkannten Republik Bergkarabach erklärt sie zu ihren Vergeltungsschlägen, wie es heißt. Bergkarabach wird von Armenien unterstützt, und auch der armenische Premier Nikol Paschinyan bedient sich der Kriegsrhetorik. Wir werden dem Feind gemeinsam den Rücken brechen, damit er nie wieder seine Verbrecherhände in unsere Richtung ausstreckt und niemals seinen blutigen Blick in unsere Heimat richtet. In Bergkarabach leben überwiegend Armenier, deshalb sieht sich das offizielle Jerewan zum Schutz verpflichtet. Dass ein Waffenstillstand bald erreicht werden kann, darauf haben Beobachter wenig Hoffnung. Es kursieren Berichte, wonach ein russischer Regierungsflieger in Armenien gelandet sein soll. Ob Russland oder die internationale Gemeinschaft im Bergkarabach-Konflikt erfolgreich vermitteln können, gilt momentan als wenig wahrscheinlich.
Informationen von Paulina Milling. Wer Geld will, muss sich an die Werte und Regeln der EU halten. Das ist zugespitzt gesagt das, was gerade ein Großteil des Europaparlaments einfordert. Und so geht es bei der Zustimmung zum 7-jährigen Finanzrahmen gleich um dickere Bretter. Peter Kapern berichtet.
Die Verhandlungen zwischen dem Europaparlament und dem Rat über den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus haben noch gar nicht begonnen und scheinen dennoch schon vollständig festgefressen zu sein. Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag der deutschen Ratspräsidentschaft. Darin wird die Möglichkeit, Mitgliedstaaten, die gegen grundlegende Werte der EU verstoßen, das Geld aus Brüssel zu sperren, stark eingegrenzt. Nur dann, wenn Betrug und Korruption zu Lasten der EU-Kassen zu befürchten sind, soll abtrünnigen Mitgliedstaaten der Geldhahn zugedreht werden können. Ein Vorschlag, mit dem das Europaparlament überaus unzufrieden ist. Und irgendwie klangen die Versuche von Staatsminister Michael Roth, das Brüsseler Parlament vom deutschen Vorschlag doch noch zu überzeugen, recht halbherzig.
Wenn ich hier als Vertreter der deutschen Regierung stünde, könnte ich mich dieser Unzufriedenheit sogar anschließen. Ich stehe aber hier als Vertreter des Rates. Wir haben einen Vorschlag gemacht, der nicht das außer Acht lassen kann und darf, worauf sich die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen verständigt haben.
Und die haben sich auf einen Rechtsstaatsmechanismus im Schmalspurformat geeinigt, weil Polen und Ungarn damit drohen, den Corona-Wiederaufbaufonds mit einem Veto zu blockieren, falls ein umfassender Rechtsstaatsmechanismus verabschiedet würde. Nachdem der Rat das zusammengestutzte Modell lediglich mit qualifizierter Mehrheit beschlossen hatte, ergab sich eine brisante Konstellation. Ungarn und Polen blieben bei ihrer Vetodrohung, weil ihnen selbst dieser abgespeckte Kompromiss nicht passt. Und nun deuten auch die Niederlande ein Veto an, weil ihnen der deutsche Vorschlag nicht weit genug geht. Und genau so sieht das auch das Europaparlament und droht selbst mit einer Blockade, nämlich bei den Verhandlungen über den MFF, den siebenjährigen EU-Haushalt. Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion.
Es wird keine Zustimmung zum MFF geben, wenn wir den Rule-of-Law-Mechanismus nicht abgeschlossen haben.
Die Europaabgeordneten verlangen einen schärferen Rechtsstaatsmechanismus, der ganz allgemein die Unabhängigkeit der Justiz und die Medienfreiheit zur Voraussetzung für die Auszahlung von Geldern aus Brüssel macht. Jens Geier, Chef der Deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament.
Der europäische Haushalt ist kein Bankautomat, auf den ein Mitgliedstaat das Recht hat. Und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen sich darauf verlassen können, dass das Geld für europäische Ziele eben auch eingesetzt wird und nicht in dunkle Kanäle fließt.
Um das zu verhindern, brauche es eine funktionierende Justiz und funktionierende Medien in jedem Mitgliedsland. Viktor Orbáns Drohung, den Corona-Wiederaufbaufonds zu blockieren, dürfe man nicht zum Nennwert nehmen, meint Geier. Schließlich hänge Ungarn selbst sehr stark von Brüsseler Subventionen ab.
Der ungarische Premier Viktor Orbán blufft, wenn er behauptet, er könne auf die Wiederaufbaumittel verzichten. Wir wissen aus der ungarischen Opposition, dass er die 6 Milliarden, die ihm aus dem Wiederaufbaufonds zufallen würden, sehr, sehr gut gebrauchen kann. Ich würde es darauf ankommen lassen.
In der vergangenen Woche hatten die Vorsitzenden der vier größten Fraktionen im Europaparlament einen gemeinsamen Brief an die Bundeskanzlerin geschickt. Die Botschaft: Wir werden vor dem Rat nicht einknicken. Das sehen viele Regierungen aber anders. Sie glauben, dass es die Abgeordneten nicht wagen werden, den Haushalt zu blockieren, weil sie dann ja ihren von der Corona-Krise gebeutelten Wählern erklären müssen, warum die dringend benötigten Gelder aus Brüssel vom 1. Januar an zu einem erheblichen Teil versiegen. Und in der Tat üben insbesondere südeuropäische Regierungen starken Druck auf ihre Abgeordneten in Brüssel aus. Manfred Weber warnt den Rat aber trotzdem vor einer Fehlkalkulation. Über den 7-Jahres-Haushalt könne im Europaparlament nämlich erst dann abgestimmt werden, wenn die Fraktionschefs beschließen, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Und das, so Weber, würden sie eben erst tun, wenn es einen Kompromiss in Sachen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus gibt. Soll heißen, Druck auf Abgeordnete auszuüben, sei vollkommen nutzlos.
Weltweit sind fast so viele Menschen von Hepatitis C betroffen, wie in Deutschland wohnen. 71 Millionen. 95% der Infizierten kann mit einem Medikament geholfen werden, das von 3 Virologen erfunden wurde. Die wissen seit heute, sie bekommen den Medizin-Nobelpreis. Carsten Schmiester berichtet.
Thomas Perlmann, der Generalsekretär der Nobelversammlung am angesehenen Karolinska-Institut, hat die Nobelwoche eröffnet.
Die Nobelversammlung hat heute beschlossen, dass der diesjährige Nobelpreis in Medizin bzw. Physiologie Harvey J. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice für die Entdeckung des Hepatitis C-Virus verliehen wird. Es sind wie schon im vergangenen Jahr 2 US-Amerikaner und ein Brite. Nur diesmal eben Virologen. Während der Preis im vergangenen Jahr an William Kaelin, Greg Semeza und den Briten Sir Peter Radcliffe gegangen war, sie hatten Mechanismen entdeckt, mit denen Zellen Sauerstoff wahrnehmen und sich auf höheres oder geringeres Vorkommen einstellen. Nun also ein Virus. Gunilla Carlsson-Hedes, damals Professorin am Karolinska-Institut, sie begründete die Preisvergabe. Die Leistung der Preisträger legte die Grundlage, um die Verbreitung des Virus bekämpfen zu können. Dank effektiver Blutscreening-Programme ist das Hepatitis-C-Virus in großen Teilen der Welt so gut wie ausgerottet. Und durch die Entwicklung von wirkungsvollen Antivirus-Medikamenten können heute mehr als 95% der behandelten Patienten geheilt werden. Im Vorfeld der Bekanntgabe war schon spekuliert worden, ob die weltweite Corona-Pandemie Einfluss haben werde auf die Auswahl der Preisträger. In gewisser Weise hatte sie das schon, so Karolinska-Professor Patrick Entfosch. Es ist relativ einfach, die Beziehung zur heutigen Situation herzustellen. Zunächst muss das Virus identifiziert werden. Das ist dann das Startsignal für die Entwicklung von Medikamenten, um die Krankheit zu heilen, sowie für die Entwicklung eines Impfstoffes. Mit Alter, Rice und Houghton stehen die Namen der ersten Träger der 6 Nobelpreise fest. Es sind wieder nur Männer, was die zunehmend breite Debatte um Geschlechterungleichheit, vor allem bei den wissenschaftlichen Nobelpreisen, weiter befeuern wird. Insgesamt ist die Auszeichnung laut Nobelstiftung seit 1901 an 923 Einzelpersonen gegangen, aber nur 54 Mal an Frauen. Morgen werden die oder der Preisträger in einer weiteren, bisher männlich dominierten Kategorie bekannt gegeben, nämlich für Physik. Mittwoch für Chemie, Donnerstag dann für Literatur und Freitag für Frieden. Am kommenden Montag wird der letzte der Nobelpreise verkündet, der für Wirtschaftswissenschaften. Die Preise sind in diesem Jahr mit je 10 Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet gut 950.000 Euro, dotiert. Sie werden traditionell am Todestag des Stifters Alfred Nobel am 10. Dezember in Stockholm und in Oslo verliehen. Wegen Corona sind die traditionellen Feierlichkeiten diesmal allerdings weitgehend abgesagt. Preisträger in Stockholm werden in einer virtuellen Zeremonie aus ihren Heimatländern zugeschaltet. Der Friedenspreis in Oslo wird zwar wie gewohnt bei einer Feier, aber im deutlich kleineren Rahmen verliehen. Die große Abendgala im Stockholmer Rathaus mit sonst 1500 Gästen fällt komplett aus.
Und jetzt ist Martina Gnad aus der Nachrichtenredaktion im Studio mit der Presseschau aus den Zeitungen von morgen.
Ja, ein Thema sind die Überlegungen von Bundesgesundheitsminister Spahn zu einer Reform der Pflege. Die Frankfurter Rundschau begrüßt die Vorschläge und spricht von einem Paradigmenwechsel. Um eine soziale Katastrophe zu verhindern, muss das bisherige Prinzip umgedreht werden. Der Versicherte zahlt einen fixen Anteil, die Pflegeversicherung den Rest. Damit wird die Pflege für den Einzelnen wieder bezahl- und kalkulierbar. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung dagegen ist der Ansicht, dass sich der Gesundheitsminister es damit zu einfach macht. Spahn sieht in der Pflege nun zuvorderst eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das Argument soll ihm helfen, die ausufernden Kosten den Steuerzahlern der nächsten Generation zuzuschieben. Die Jüngeren haben aber schon viel zu tragen. Sie sollten Spahns Vorstoß nicht unwidersprochen hinnehmen und aufpassen, dass der neue Konsens über die Pflege nicht allein auf ihre Kosten geht. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden weist darauf hin, dass Spahn bislang noch nicht einmal einen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Sein Ministerium hat gerade erst das Pflegeverbesserungsgesetz auf den Weg gebracht, mit dem bis zu 20.000 zusätzliche Stellen für Pflegehilfskräfte in der Altenpflege finanziert werden sollen. Auch dieses Gesetz ist noch nicht in Kraft, sondern erst in der Entwurfphase. Für jeden Schritt, der zu Pflegende und deren Angehörige entlastet, darf man der Politik dankbar sein. Ein Konzept anzukündigen, ist aber noch kein Schritt. Auch wenn die Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl knapp wird, dass der Politwirbelwind Spahn nun die Debatte über die Pflegekosten vorantreibt, ist gut, findet die Neue Presse aus Coburg, denn er rammt damit einen Pflock ein, an dem auch die künftige Bundesregierung nicht vorbeikommt. Auch Arbeitsminister Heil hat eine Reform vorgenommen und hat bereits einen Gesetzentwurf vorgelegt. Der SPD-Politiker will einen Anspruch auf Homeoffice oder genauer gesagt mobiles Arbeiten. Dem Tagesspiegel aus Berlin gehen die Pläne nicht weit genug. 2 Tage Homeoffice im Monat sind als Signal zu wenig, um wirklich eine andere Arbeitskultur zu schaffen. Sie werden keine große Stellschraube sein, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Das Handelsblatt aus Düsseldorf warnt: Ein verbrieftes Recht auf Homeoffice lässt einen Rattenschwanz von Folgegesetzen erwarten. Es wird nicht lange dauern, bis auch Krankenschwestern, Bandarbeiter, Bäcker und andere Berufsgruppen, für die das Homeoffice keine Option ist, einen Ausgleich verlangen werden. Und die Süddeutsche Zeitung merkt an, der nun diskutierte gesetzliche Anspruch, den Arbeitgeber laut Entwurf ja sogar aus betrieblichen oder organisatorischen Gründen ablehnen können, ist vor allem eines, eine wichtige Geste, die die Leistungen der vergangenen Monate anerkennt. Ein Kulturwandel wird ein derartiges Gesetz nicht bewirken. Der ist schon da.
Und das war die Presseschau von Martina Gnad. Vielen Dank. Sie hat uns den Blick in die Zeitung von morgen ermöglicht. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen jetzt eine gute Nacht.